Willkommen zu einer neuen Folge von Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, am Start bist. Und mich freut es total, dass das so gut angenommen wird, dass die Folgen jetzt hier mittwochs veröffentlicht werden. War echt ein Thema, wo ich habe natürlich drüber nachgedacht so. Aber ich fand es total schön zu sehen, wie viele Leute mir so im Laufe letzter Woche geschrieben haben und meinten so, ey, yo, ich ziehe mir jetzt deine Folgen mittwochs nach der Arbeit rein. Ja, freut mich. Ist einfach schön zu wissen, dass es angenommen wird. Ich habe jetzt vorab überhaupt nichts mehr, was ich irgendwie loswerden möchte. Ich würde gern in die Folge einsteigen und das wird anstrengend jetzt gleich. Also, aber nicht in einer negativen Form. Ich möchte einfach nur dich vielleicht so ein bisschen vorbereiten auf das, was kommt, weil ich kann aber auch eigentlich nur für mich sprechen. Mich hat diese Folge krass mitgenommen, so als wir sie aufgenommen haben und auch gerade als ich sie so geschnitten habe. Weil die Thematik, das hat mich getroffen. Und ich bin so dankbar dafür, dass Jan sich die Zeit genommen hat und sich mit mir getroffen hat und seine Geschichte erzählt hat, weil das, was dieser Mensch so durchmacht und durchgemacht hat, so das ist, ich habe das Gefühl, es ist das Mindeste, so was ich für ihn tun kann, ihm so eine Podcast-Folge hier zu geben, ihm die Plattform zu geben, so seine Geschichte erzählen zu können. Jan hat eine Krankheit. So, diese Krankheit hat dazu geführt, dass er irgendwann eine neue Lunge benötigt hat. Und diese Lunge hat er bekommen und Jan lebt. So. Und ich will gar nicht, ich möchte das eigentlich hier gar nicht groß irgendwie, das möchte ich ihm gerne alles selber erzählen lassen, weil ich mich nicht in der Position sehe, irgendwie das hier jetzt so vorwegnehmen zu können. Es ist die erste Folge, wo ich geweint habe. Es ist die erste Folge, es ist krass, wie sehr mich dieses Thema mitgenommen hat und ich möchte einfach auch, dass das Thema Organspende vielleicht so ein bisschen, ja, ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass es vielleicht so ein bisschen populärer wird, dass das Aufmerksamkeit bekommt, weil es uns alle betreffen könnte, so. Ich werde mich am Ende der Folge nochmal melden, weil ich da wirklich einige Sachen habe, die mir auf dem Herzen liegen. Mir ist aber an dieser Stelle ein Punkt noch ganz, ganz wichtig, und zwar, dass hier kein scheiß Kummerkasten ist. Also hier wurde nicht rumgeheult oder sich übers Leben beschwert oder was auch immer. So, das Thema heute ist tough. Trotzdem sind da sehr viele Lacher in dieser Folge, sind so viele schöne Dinge, über die wir auch geredet haben. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig an dieser Stelle zu erwähnen. Also jede Minute dieser Folge hat es verdient, gehört zu werden. So, und ich wünsche dir einfach viel Spaß.
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Ich finde es jedes Mal aufs Neue total faszinierend, dass, guck mal, wir haben uns noch nie gesehen. Du kennst einen meiner Freunde vom Boden.
Genau. Ja.
Nee, aber wir, ich weiß nicht.
Einer von deinen Boys.
Ja, von den Homeboys.
Guter Kumpel von mir.
Gut, von mir auch. Also ja, viele tolle
Komisch, Momente. Dass wir uns noch nicht kennen. Richtig, ja. Geiler Typ ist er.
Ich finde das so, also wer weiß, ob wir uns jemals über den Weg gelaufen wären. So.
Ja, genau, das stimmt. Wahrscheinlich eher nicht. Und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt, ne? Jetzt, wo wir uns kennengelernt haben oder uns jetzt gleich auch noch besser dabei kennenlernen.
Genau. Ja, also es ist, hast du eigentlich mal in den Podcast reingehört bis jetzt?
Ich habe natürlich mich vorbereitet.
Hast du eine Notiz hier gemacht?
Ja, nee. Aber natürlich habe ich da, als du mich das erste Mal kontaktiert hast, da habe ich natürlich mal kurz reingeguckt.
Ja.
Ja. Gute Sache, cool. Ich weiß gar nicht, was ich geguckt habe, welche Folge, kann ich mich nicht dran erinnern, aber cool. Und du machst das ja anscheinend auch mit ein bisschen Leidenschaft, so, weil ich rausgehört habe, als wir telefoniert haben oder auch jetzt oder sowas. Und von daher ist es schon definitiv ganz cool, dass du die Sachen machst.
Steckt viel, viel Liebe dahinter, wirklich. Wie ist das denn? Weil ich hatte noch nie diese Situation, ich habe aber diese Situation bei vielen Menschen ausgelöst, dass ich gefragt habe, hast du Bock, eine Podcast-Folge mit mir zu machen? Wie fühlt sich das an, wenn einfach jemand auf dich zukommt und sagt, guck mal, ich finde das, was du so zu erzählen hast, das würde ich gerne aufnehmen und dann zeigen wir das anderen Leuten. So, wie fühlt sich sowas an? Also was ging da so durch deinen Kopf?
Ja, das ist mal eine andere Ansprache oder ein anderer Kontakt irgendwie. Und das mir macht das die Situation noch mal bewusst, in der ich immer noch stecke. Oder dass das auch für mich auch nichts Alltägliches ist. Also das mit Operationen und sowas und dass dadurch auch Leute aufmerksam werden. Ja, ist eine andere Erfahrung, auch so ein bisschen eine Blockade irgendwie, auch wenn, es war auch schon mal ein CV-Team irgendwie bei mir oder in der Klinik und hat mich und einen anderen Patienten auch gefilmt oder sowas. Oder letztens hat mich auch Berliner Radio angerufen zu dem Thema, ob sie ein kurzes Interview machen wollen. Ja, das ist schon ja nicht alltäglich und darum auch so eine kleine Blockade.
Was meinst du mit Blockade? Also was?
Ja, Blockade im Sinne, ja, möchte ich das überhaupt? Oder eher, will ich mich im Radio hören oder sowas? Oder keine Ahnung, oder vielleicht auch irgendwo im Fernsehen oder sowas? Ja, ist ja doch ein bisschen was Besonderes, sagen wir mal so. Nichts Alltägliches, aber vor allen Dingen wegen des Themas mache ich das auch gerne, um ja anderen Leuten, also ganz externe Leute, die vielleicht selber gar nicht in so einer Situation sind, aber das Thema nochmal näher zu bringen. Und aber vielleicht auch dadurch so ein bisschen Aufmerksamkeit für diese ganze Sache zu bekommen. Also auch für unsere Grunderkrankung mit der Mukoviszidose oder halt auch das große Thema Transplantation, was ja auch umstritten ist. Oder ja, um das so ein bisschen reeller zu machen, vielleicht ein bisschen normaler zu machen, ja, für die Leute.
Das ist, du hast gerade super viele Sachen, auf die ich gerne eingehen möchte. So. Und ich möchte anfangen bei dem Punkt normal. Dieses, dass wenn man anfängt, über Dinge zu reden, die nicht normal sind, weil man sie nicht kennt, und man anfängt drüber zu reden, auf einmal wird es normaler. Also es wird leichter, mit diesen Themen umzugehen.
Genau, das ja, also für mich selber auch, ganz klar, je mehr. Und mich fragen natürlich viele, wie es mir geht, wie es war. Und man wird halt auch öfter angesprochen. Und ja, das wird definitiv normaler für mich. Und wie gesagt, hoffentlich dann auch so ein bisschen ja verständlicher und erklärbarer für die Leute, die vielleicht sogar Hemmungen haben, über dieses mich überhaupt anzusprechen, weil sie vielleicht auch nicht wissen, ob ich drüber sprechen möchte.
Gibt's das bei dir, dass oder hast du das Gefühl, dass Leute so auf dich zukommen und nicht wissen, wie soll ich jetzt?
Es ist, glaube ich, öfter so, dass die Leute mich vielleicht auch gar nicht ansprechen, natürlich. Also ich habe eine Top-Familie, ich habe Top-Freunde oder sowas, mit denen natürlich schon, weil das ist auch ein anderes Verhältnis. Meine Freundin wird, glaube ich, öfter angesprochen. Hör mal, wie geht's dem Jan denn? Oder keine Ahnung. Ich glaube, ja, die muss mehr drüber reden als ich vielleicht. Mhm. Weil die Leute, ja, warum sie mich dann nicht persönlich ansprechen, ist eine gute Frage. Vielleicht liegt es ja auch an mir. Vielleicht bin ich immer so stinkstiefelig und muffelig, wie mein Vater auch früher immer. glaube ich jetzt aber nicht. Ja, vielleicht wollen sie mich nicht nerven. Keine Ahnung. Aber ihr könnt mich ruhig nerven, übrigens.
Jetzt ist ja auch irgendwie cool, also über sich reden ist ja auch wichtig, ne? Also find ich persönlich, weil ich finde, man lernt auch super viel über sich. Wenn man über sich selber redet, nicht im Sinne von die ganze Zeit ich mach toll, ich bin der Beste, sondern so, guck mal so, das bin ich. Ich bin auch manchmal traurig, ich habe auch manchmal, also einfach auch so der Welt zu zeigen, wer man ist.
Ja, das, also sagen wir mal so, das über etwas reden, also das ist auch sehr interessant, das hat sich mit der OP auch geändert. Also davor ging es mir halt auch wirklich nicht so gut und das hat ja auch alles mit, ja, mit Luftnot zu tun, mein Thema und sowas. Und da war ich wirklich auch zu schlapp, über Sachen zu reden und ich habe überlegt, spreche ich das jetzt überhaupt aus, weil das war wirklich, also das war dann am Ende wirklich auch ein Kampf, auch einen ganz normalen Satz auszusprechen. Und darum, ja, habe ich früher, ich war nicht immer so gesprächsbereit oder sowas, habe mir wirklich überlegt, was ich erzähle, aber auch als es mir noch gut ging. Ja, aber jetzt mit der OP, das haben ja auch schon 2-3 Leute gesagt und ich habe selber gemerkt, ich konnte auf einmal wieder frei sprechen. Also ohne, dass ich nach 2 Sätzen eine Pause machen muss oder Luft holen muss oder irgendwie sowas. Und da habe ich tatsächlich manchmal auch, wenn es auch um dieses Thema oder ganz andere Themen ging, und das waren die Leute nicht gewohnt von mir, weil die wussten, ach, der Jan spricht sowieso nicht so gern. Und so. Ich habe die Leute teilweise totgequatscht.
Echt?
Weil ich so super fand, dass ich so sprechen konnte. Da habe ich einfach nicht mehr aufgehört. Und bei manchen habe ich das sogar extra gemacht, weil die konnten da nicht aufstehen oder so. Das war ganz witzig. Ja, weil die es von mir auch definitiv nicht gewohnt sind. Also kannst du jeden in meinem Freundeskreis fragen. Ja, ich hasse auch telefonieren. Ja, also so lange quatschen oder so, das war nie was für mich. Aber da habe ich wirklich So in zwei, drei Situationen habe ich dann einfach nochmal, das Thema war vorbei, aber dann habe ich weitergeredet. Und die haben schon gedacht, was ist denn mit dem Klatt los? Ja, einmal extra mal sitzen lassen, die Leute.
Du meintest gerade, dass du andere Leute dadurch überrascht hast. Würdest du auch sagen, dass du dich selber überrascht hast?
Durch das Sprechen?
Ja, also einfach mal wieder so zu merken, so, ich meine, es war ja natürlich viel Medizinisches auch mit verbunden, so dass es halt einfach auch dann körperlich vielleicht nicht möglich war. Aber war das so abends dann vielleicht mal so, ey krass, das bin ich?
Ja, genau, das war befreiend. Und jetzt gar nicht nur und das ganze Thema rum auch, also dieses Körperliche. Ja, ich gehe einfach so blöde Sachen. Also ich bringe den Müll jetzt raus, also das sind 10 Meter. Das muss alles immer die Steffi machen, meine Freundin oder sowas. Also auch diese kurzen Entfernungen zum Auto oder sowas. Also ich habe jeden Tag jetzt auch noch, und es ist ja dann jetzt auch schon 2 Jahre her, jeden Tag mindestens einmal sage ich mir selber, wie geil ist das? Und das nicht, wenn ich laufen gehe oder einen langen Spaziergang mache, vor allen Dingen auch bei den kleinen Sachen. Da denke ich mir, ja, richtig cool, dass das jetzt einfach ganz normal, wie es für viele, viele Menschen auch normal ist, dass ich das auch ganz normal machen kann.
Ja. Ich finde das immer Wege. So verrückt, dass es so, es haben viele Leute schon hier gesessen, die auch mit Krankheiten konfrontiert waren, so, und ich finde es so krass, dass fast jeder von denen gesagt hat, es sind diese kleinen Momente. Ich weiß noch, Han, ein Freund von mir, der auch durch den Podcast ein Freund geworden ist, der ist damals, als Jugendlicher ist er auf den Zug geklettert, hat einen Stromschlag bekommen und lag 6 Wochen im Koma. So. Mhm. Und wir waren letztens zusammen in Berlin, sind so rumgelaufen und es war total windig. Und dann meinte ich so, boah, ey, Digga, der Wind, der nervt mich total. Und dann hat er mich angeguckt und meinte so, ich liebe Wind, Mann. Das ist, als ich das erste Mal in meinem Rollstuhl so komplett verbunden, der hatte überall Brandnarben und so, meinte, die Jungs haben mich aus dem Rollstuhl, aus dem Krankenhaus rausgerollt und ich habe das erste Mal wieder Wind gefühlt. So, Wind, weißt du, das ist was so, immer wenn das da ist, denkt man sich so auf dem Fahrrad, Gegenwind, und man denkt sich so, boah, ey, kann das nicht. Aber das Wind, was Besonderes ist, so.
Ja, das, jetzt mit Wind kann ich es nicht verbinden, aber ich kann dann deinen Freund da definitiv verstehen. Genau, es sind diese ganz normalen Sachen. Bei ihm war es jetzt der Wind, bei mir sind es halt andere Sachen. Also über 10 Meter war ich froh, dass ich nach den 10 Metern einfach weitergehen konnte. Also sind wirklich, wirklich tatsächlich die kleinen Sachen, die also uns dann, die irgendwie ja, die Sachen nicht machen konnten, die uns dann wahrscheinlich glücklicher machen, als die, die es noch nie hatten. Also ja, so ein Gefühl zu haben oder Wind wirklich zu fühlen oder wie es wirklich ist, einfach alles machen zu können, weil man einfach ganz normal Luft bekommt. Aber das ist ja in vielen Sachen so, dass man das nicht zu schätzen weiß. Das ganz normal Luft bekommen oder am Anfang, dass mal Wind auch schön ist. Weil das sind Sachen, die mir dann auch zeigen, ja, ich lebe wieder. Also das war dann früher echt alles sehr, sehr eingeschränkt und ja, gut. Aber das ist bestimmt bei solchen Patienten oder wie auch immer da ein bisschen, ja, ein bisschen emotionaler oder ein bisschen, ja, die wissen es mehr zu schätzen,
ja,
was Kleinigkeiten bedeuten auch, weil man sie eine lange Zeit nicht hatte. Ja, und wenn man alles hat oder alles machen kann, dann ist einem das auch nicht bewusst. Aber ist ja auch gut, dass es einem vielleicht nicht bewusst ist. Manchmal sollte man vielleicht das bewusster genießen, dass es einem gut geht oder keine Ahnung was. Aber eigentlich ist es ja auch gut, dass man sich damit vielleicht nicht beschäftigen muss. Kann man so und so sehen?
Voll. Da gibt es kein richtig oder falsch. So, ich glaube, es ist einfach, wenn es da ist, dann ist es da. So. Und wenn man sich damit auseinandersetzen muss, dann setzt man sich halt. Es ist, ich würde sagen, es ist wie so eine Einladung. So, wenn diese Dinge passieren, dann kannst du immer das als Chance sehen, zu sagen, so, ey, vielleicht setze ich mich einfach jetzt mal so ein bisschen mit der Thematik auseinander.
Ja, also ist ganz klar und ja, es lohnt sich ja auch. Ja, sagt man ja auch immer, man muss sich bewusst machen, ne, wie gut es einem geht, wo man lebt. Also vor allem wie in Deutschland geht es ja zum größten Teil auch sehr, sehr gut. Es hilft, also mir helfen diese Gedanken definitiv auch, das alles bewusster wahrzunehmen und auch zu schätzen. Ja, vielleicht sollte man das ab und zu einfach mal machen.
Das selbst wenn es nur ein kleines Minütchen ist, so
ja, am Tag. Ne? Also ist, Schaden kann es definitiv nicht.
Definitiv nicht. Ja. Dann lass uns jetzt mal, ich krieg's nicht mehr hin, den medizinischen Term, den du eben einmal reingeworfen, mit M fängst an.
Mukoviszidose.
Kannst du mir das erklären, genau. Was ist das?
Ja, das ist meine Grunderkrankung, das ist eine Stoffwechselkrankheit. Da werden bestimmte Enzyme im Körper nicht gebildet und sowas. Und das größte Thema, also es ist sehr umfangreich, diese Grunderkrankung. Das größte Thema dabei ist halt der Schaden der Lunge. Also es bildet sich ganz normal Schleim immer im Körper. Und der setzt sich bei Mukoviszidosen Patienten auf die Lunge, er kann nicht abgebaut werden und am Ende des Tages irgendwann stirbt man an Luftnot, weil die Lunge halt voll Schleim ist und keine Luft mehr rein oder raus kann, um es mal so darzustellen oder so zu erläutern. Ja, Lunge ist das große Problem, irgendwann kriegt man keine Luft mehr und ja, da gibt es aber jetzt eine Möglichkeit, wie man da Patienten helfen kann, mir auch. Ja, aber es werden auch andere Organe dann im Laufe der Zeit auch betroffen. Also Diabetes ist auch so eine Sache, die man sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch bekommt mit der Grunderkrankung, nicht von Anfang an. Ist auch eigentlich immer von Geburt an, diese Grunderkrankung. Also da wird immer ein Test gemacht und ich habe es von Geburt an, seit dem dritten Tag ungefähr, Grunderkrankung. Und ist alles so ein bisschen schleichend.
Mhm.
Ja.
Genau. Jetzt musst du mir erklären, wie dir geholfen wurde. Weil ich bin einfach absolut neugierig. So, ich habe da viel drüber nachgedacht und dachte mir so, ich würde gerne wissen, wie das ist, das zu machen. Also was geht da in einem vor, wenn man im Krankenhaus liegt und man kriegt eine neue Lunge?
Ja, das ist ein heikles Thema.
Weil das Ding, also was ich nicht verstanden habe, ist, ich brauche das, damit ich gerade hier bin. Also wenn die nicht da ist, dann kann ich nicht atmen.
Genau das.
So, wie ist das passiert, dass das da raus ist und dann was anderes wieder reingetan und das funktioniert? Wie geht das?
Ganz ehrlich, das ist auch, also wie das funktioniert, weiß ich auch nicht. Ich war zwar dabei, aber ich habe es jetzt nicht ganz mitbekommen. Ich habe mich ja irgendwie so ein bisschen weggeschossen, was auch, glaube ich, ganz gut war. Wie das, also ich bin nicht spirituell veranlagt oder denke viel drüber nach oder sowas. Also das ist auch ganz gut, glaube ich, dann, als es dann so heftig war und die Entscheidung machen oder nicht machen, auf die Liste setzen lassen und oder überhaupt machen. Es war eigentlich klar, dass ich es machen lasse, also wenn die Möglichkeit besteht. Und das ist ein Thema, also hier ist jetzt irgendwas Altes rausgenommen worden, da kommt was Neues rein, ja, die müssen das ja da irgendwo festkleben. Zum Beispiel diese Lunge.
Also, ja,
und das, darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Es ist also für mich ist ein Phänomen, wie diese neue Lunge dann auch dann arbeiten kann. Also ich meine,
ist das, hätte ist, die auch abgestoßen werden können? Weil ja, das habe ich das, auch schon mal gehört, genau. Dass wenn du neue Organe bekommst, dass ja der Körper dann auch einfach sagt so, nee, will genau, ich nicht.
Also das Risiko besteht definitiv auch und ist auch das erste oder in den ersten anderthalb Jahre ist auch wirklich kritisch. Da kommt es häufiger vor, dass die Lunge abgestoßen wird. Und
da bist du schon drüber über den anderthalb Jahren.
Genau, ist ja jetzt 2 Jahre her bei mir. Und das kann am Ende dann halt auch dann auch wieder tödlich enden, klar, wenn die abgestoßen wird. Ich glaube aber, und ich mache das ganze Prozedere ja mit, das sagt man auch immer, also es gibt unterschiedliche Abstoßungen. Also Abstoßung ist Abstoßung, aber es gibt so Vorstufen. Also wenn man es rechtzeitig erkennt, anhand der Werte oder sowas, dann sagen die auch, die Ärzte, dann kriegt man es meistens auch noch im Griff. Aber wenn es vielleicht schon eine Woche im Körper irgendwie rumort oder sowas, oder also es geht jetzt nicht von heute auf morgen oder sowas, das anscheinend nicht, das ist auch so ein bisschen schleichend. Wenn es dann zu spät erkannt wird, dann kann es auch gut sein, dass es dann halt nicht mehr gut endet und dann ist man in der gleichen Situation wie vorher. Es gibt auch schon Patienten, die das zweite Mal transplantiert worden sind. Ich weiß nicht, vielleicht auch das dritte. Das wird immer ein Thema sein. Das wird auch bei mir vielleicht irgendwann ein Thema sein. Weil das Ganze ist halt leider Gottes jetzt nicht für alle Ewigkeit. Also das ist neben der Mukoviszidose, die ich auch immer noch habe. Ja, das befällt ja nicht nur die Lunge. habe ich praktisch jetzt auch noch ein zweites Problem irgendwie, dass ich halt aufpassen muss, dass ich keine Abstoßung bekomme.
Ja, mhm. Das könnte halt immer noch passieren, auch nach noch. Den anderthalb Jahren noch.
Genau. Ja, also die ersten anderthalb Jahre sind kritisch, weil es dann ja noch frisch ist und sich das alles einstellen muss, der ganze Körper auf diese neue Lunge. Und normalerweise wird die Lunge auch abgestoßen. Also ich muss mein ganzes Leben lang natürlich Tabletten nehmen, musste ich immer schon. Mhm. Jetzt aber noch mal mehr Immunsuppressiva muss ich nehmen, damit halt mein Körpersystem, das Immunsystem runtergefahren wird. Ansonsten wäre die Gefahr der Abstoßung sehr groß, weil da irgendwas in mir drin ist, was eigentlich nicht da rein soll. Das sieht der Körper so. Und deshalb die Abstoßung. Und darum wird mein Immunsystem runtergefahren, damit das sich ein bisschen ausgleicht und nicht direkt von mir aus selber die Abstoßung mit der neuen Lunge dann irgendwie zu Problemen führt. Ja. Und das ist dann natürlich auch wieder kritisch. Also wenn das ganze Immunsystem runtergefahren wird, ist man insgesamt anfälliger für alles. Ein kleiner Schnupfen oder Infekt oder sowas, die Gefahr ist halt noch mal größer, vielleicht, als ich die bekomme. Und das ist dann kritisch. Also ich war jetzt vor kurzem leider Gottes Ende des Jahres auch im Krankenhaus, weil ich mir einen Infekt gefangen habe und da gingen die Werte auch runter. Also es war vielleicht schon so ein Anzeichen von einer kleinen Abstoßung. Ja, dann das wurde aber früh erkannt und ich hatte auch so ein Virus, der vor allen Dingen auch so eine Abstoßung hervorrufen kann. Mhm. Das hat aber alles ganz gut geklappt. Aber auch vielleicht, weil ich mich relativ früh gemeldet habe und selber gemerkt habe. Und ja, ist auch so ein bisschen Eigenverantwortung von uns dann natürlich gefragt. Ja, das ist ganz wichtig, dass, glaube ich, wir selber dann auch noch mal ein bisschen besser auf uns achten und ja, auf die ein, zwei Werte, die man selber zu Hause auch immer abrufen kann. Ja, und dann nicht zu lange wartet. Das ist ganz gut, dass man sich lieber, und das sagen die auch, lieber zwei, dreimal zu früh oder umsonst melden, weil gar nichts ist.
Als einmal zu spät, ne?
Das ist ein bisschen nervig, klar, aber was ich oder viele, viele anderen, bei mir läuft es da wirklich gut, was auf der anderen Seite aber dann einem wieder geschenkt wurde, dann nehme ich das wirklich gerne im Kauf. Das einzige Problem ist halt wirklich nur, dass ich mir darüber Gedanken mache, dass ich selber weiß, dass das jetzt nicht. Ja, ein Leben lang ist falsch formuliert, ein Leben kann ja kurz oder lang sein, aber dass das definitiv irgendwann wieder ein Problem für mich wird. Mhm. Ja, es ist leider nicht endlich. Es gibt auch so Zahlen, so Durchschnittszahlen, die dann irgendwie sagen, wie lange so eine Lunge hält. Ich glaube aber auch, das ist jetzt, weil es ja auch noch einigermaßen frisch ist, dieses Thema, was man darum machen kann. Da habe ich einfach auch die Hoffnung, dass das alles medizinisch so weiter voranschreitet, dass diese Lebensdauer meiner neuen Lunge und damit meines Lebens sich immer weiter nach, immer länger hinzieht. Also, ja, dass ich jetzt nicht den ganzen Tag rumlaufen muss, das hält nur 5 Jahre, aber ich glaube, irgendwie so 5 bis 6 Jahre ist so der Durchschnitt. Ich hoffe schon, dass das alles ein bisschen länger ist. Das ist ein Thema, wo ich mich dann auch öfter beschäftige.
Boah, das ist echt intensiv, Mann. Boah, krass. Also einfach Gedanken, die in deinem Kopf rumschwören, die sind echt schwer. So, also ich finde, also allein mich, ich habe noch nie mit dieser ganzen Sache irgendwie einen Kontaktpunkt gehabt. Und ich merke, wie mich das trifft, so. Also voll.
Ja. Ja, das ist, aber ich glaube, ich bin einfach so, auch mit meiner Grunderkrankung, also ich lasse das Thema nicht zu sehr an mich ran. Also ich hätte mich auch viel, viel mehr mit meiner Grunderkrankung beschäftigen können. Oder
bist du so jemand, der googelt? Weil man kann Krankheiten, ja jetzt mittlerweile, genau. Du kannst ja alles googeln. Ja. Und alles sagt dir irgendwann, dass du davon stirbst. So, wenn du Schnupfen hast, dann ist es halt auch dann, dass du dann in 2 Wochen dann daran stirbst. So. Ja. Ist das, machst du das?
Genau, das ist was ich eigentlich nicht mache und was ich glaube, was auch wirklich gut ist. Mhm. Also, aber andere können das einfach nicht, andere machen es automatisch. Ich kann es aber auch verstehen, dass sie es machen, aber besser wäre es, glaube ich, einfach auch zu vertrauen, den Ärzten, sich selber und ja, auch vor der OP, also ich meine, da konnte man ja auch, ja, ich weiß gar nicht, man hätte, glaube ich, alles googeln können. Ich habe es nicht gemacht, Das Einzige, wo ich jetzt mal gegoogelt habe, als ich jetzt letztens im Krankenhaus war, weil die mich da irgendwie mit Infusionen und Antibiotika vollgestopft haben. Ich habe mal ein Antibiotika gegoogelt und das war auch nicht gut, weil, aber das ist ja auch auf allen Packungsbeilagen oder sowas, das darf man alles nicht machen.
Ja, boah, Antibiotikum googeln habe ich auch noch nie getan.
Ja, das einfach nicht machen. Also das ist blöd. Einfach
nicht machen.
Ich glaube, selbst bei Brausetabletten oder sowas, wenn du da googelst, kannst du auch alles von bekommen. Also,
ja. Das schwebt mir jetzt auch schon. Wieso hast du dich dafür entschieden? Dass, ich weiß zeitlich nicht genau, ich meine, es sind 10 Monate gewesen oder so. Du hast die Lungentransplantation bekommen und hast dich danach entschieden, scheiß Berghof zu laufen.
Ach, die ist ja.
Kannst du mir das vielleicht auch noch so ein bisschen, einfach so, wie kommt man darauf?
Jetzt da so ein bisschen auf den Berg rumzuklettern? Ja, also, ist gar nicht mein Ding. Ja. Erstens, weil jetzt nach der OP habe ich auch gemerkt, also vorher ging vieles wirklich nicht. Ja, das habe ich jetzt dann so gesagt, es geht einfach nicht. Ich glaube aber jetzt nach der OP, ich merke auch, ich bin recht faul. Ja, ich könnte ja ganz, ganz viele Sachen machen. Also es ging vorher nicht, aber ich war vorher auch faul. Also es war jetzt nicht nur, weil ich keine Luft bekommen habe, habe ich die Sachen nicht gemacht. Ich bin echt auch faul, ja. Wie kommt man auf die Idee? So, ja, man hat mich gefragt. Es war nicht meine Idee, ich wurde gefragt. Das ist irgendwie so ein Projekt von der Uniklinik Wien gewesen. Und es hatten auch 5 Länder damit zu tun. Deutschland, Ungarn, Italien, Österreich. Und komme ich jetzt nicht drauf. Die haben das jetzt schon 2-3 Mal gemacht, mit Lungentransplantierten auf Berge zu steigen, die auch nicht unbedingt leicht sind.
Wie hoch war das? 4,5 oder so?
4.300 Meter, knapp. Ja. Und die haben jetzt mal zum ersten Mal, in Essen bin ich ja operiert worden, in der Uniklinik. Und die haben zum ersten Mal eine deutsche Klinik gefragt. Und diese Klinik hat 2 Patienten gefragt, mich und den Michael, den ich hiermit auch mal grüße. Hi Michael.
Das ist auch der bei Sat.1 dabei war, ist es?
Genau, ja. Der ist auch da in dem Bericht, genau. Und die haben uns gefragt. Das fand ich erstmal cool, also jetzt, dass ich gefragt werde, dass man mir das zutraut. Ich habe schon überlegt, weil ja, Bergsteigen muss ich nicht machen, das ist, aber dann war mir und auch meiner Freundin relativ schnell klar, das muss ich machen, weil es ein Abenteuer ist, es ist spannend. Und es ist auch mal eine Belastung zu sehen, was denn wirklich jetzt vielleicht auch möglich ist. Mhm. Und es war jetzt, ist auch so geplant, also es war jetzt nicht 2 Tage da hoch. Das hat man mir leider auch ein bisschen anders erklärt, weil dann hätte ich vielleicht auch nochmal überlegt. Ich habe es eigentlich so verstanden, dass wir so kegelförmig um diesen Berg hochgehen oder an diesem Berg kegelförmig hochgehen. Über 6 Tage. Dann habe ich mal gedacht, ja, dann ist es ja auch nicht so anstrengend. Ja, das war aber nicht so. Wir haben 5 andere Gipfel bestiegen, jeden Tag ein. Und irgendwann am Ende kam dann, am letzten Tag waren wir am Basecamp von diesem Yebgel Tubkal, in Marokko war das. Mhm. Und sind dann nur den letzten Tag da hoch und wieder runter. Also insgesamt haben wir 5 oder 6 Berge bestiegen.
Was?
Immer hoch und runter, hoch und runter. Ja, und es war wirklich, also ich hätte bestimmt auch mehr machen müssen vorher. Definitiv.
Hast du dich vorbereitet? Also, oder wie bereitet man sich auf einen Bergsteigertrip vor?
Also, ab und zu mal spazieren gehen. Ja, mehr war es aber leider auch bei mir nicht. Das war ja dann, habe ich mir auch gedacht, hätte ich vielleicht ein bisschen mehr machen können.
Ja, krass. Ja. Wenn du mir einen Moment geben müsstest aus diesen 6 Tagen, wo du sagen würdest, das war der geilste von allen, welcher fällt dir zuerst ein?
Ja, sicherlich gehört dazu, dass dann am letzten Tag, dass wir wirklich oben standen. Das war natürlich, auch mit den Strapazen. Und ich hatte die ersten 2 Tage echt richtig heftig Probleme. Also überhaupt nicht mit der Luft. Luft war super bis zum Ende. Aber so körperlich. Also meine Beine,
Bisschen Muskelkater.
Also ein bisschen Krämpfe, Muskelkater. 1,5 Tage lang, ja. Wahnsinn. Definitiv natürlich, als wir da oben waren. Aber die Menschen fand ich sehr interessant, so insgesamt. Da, wir waren 53 Leute.
53 Menschen?
Genau, davon habe ich 14 Transplantierte. Und der Rest, das waren alles Ärzte und so. die mitgegangen sind und jeden Tag dann auch noch Tests gemacht haben mit uns. Das war ganz cool. Da habe ich sehr interessante Menschen kennengelernt. Auch negative Erfahrungen, muss ich sagen, so menschlich auch, aber die positiven menschlichen Erfahrungen, also die waren doch deutlich in der Überzahl. Und das war cool, ja. Und unfassbar gut fand ich. Also wir sind ja nicht alleine hochgegangen oder geklettert. Wir hatten natürlich auch 6 Guides mit. Und die habe ich vor allen Dingen bewundert, ja, wie mühelos die das da machen. Mhm. Und die sind ja nicht so wie wir den Weg hochgegangen. Die haben sich fallen gelassen, haben sich hinten um die gekümmert, vorne und sowas. Die waren richtig fett. Und diese Maultiere, die unsere ganzen Sachen geschleppt haben und jeden Tag ja natürlich auch das Essen gemacht haben, aber auch die ganzen Zelte. Wir haben ja nur gezeltet, bis auf eine Nacht in so einem Hostel. Die haben die Zelte aufgebaut, abgebaut, Essen gemacht und sowas. Und ja, also wir sind aufgestanden, haben uns fertig gemacht, sind losgegangen. Und dann mussten die alles abbauen, alles auf diese Maultiere drauf. Dann haben die uns irgendwann im Laufe des Tages überholt und dann kamen wir abends an irgendeinem Camp an und da standen da wieder unsere 24 Zelte.
Was?
Ja, und ich muss dazu, ich hasse Zelten. Ja, Zelten geht gar nicht für mich, aber da muss ich halt 6 Tage da mal durch. Ja, aber das war echt, und die Maultiere wirklich, die sind an uns vorbei gesprintet ungefähr, mit diesen Guides auch, dann waren nochmal 10 Guides, die sich nur um das gekümmert haben. Das war beeindruckend, wirklich.
Ja. Wenn du jetzt wüsstest, was passiert, wenn du sagst, ich mach das, würdest du es nochmal machen?
Es ist auf jeden Fall wieder mal was geplant, in 2 Jahren, glaube ich. Ich befürchte, dass sie mich vielleicht auch fragen werden. Also während der 6 Tage habe ich wirklich alle 20 Minuten gedacht, was machst du hier? Warum? Habe ich gesagt, mache ich nie wieder sowas. Aufgrund der Anstrengung. Ja, jetzt so mit bisschen Abstand, wer weiß, mal gucken, wenn sie mich fragen.
Mal schauen, wenn es soweit ist. Aber das ist allein, wie sich das ja dann schon wieder geändert hat. Also wenn man dich wirklich dann auf dem Berg wahrscheinlich interviewt hätte und gefragt hätte, yo Jan, bist du in 2 Jahren am Start, hättest du wahrscheinlich das Mikro aus der Hand geschlagen und sagst so.
So war es auch. Ja. Und ja, aber dann, das, genau, das ändert sich halt.
Ja. Du hast eben, sorry, red weiter.
Ja, das habe ich auch so nach der OP gehabt. Also ich lag dann nochmal eine Woche auf der Intensivstation und dann war eine Komplikation, war ich eigentlich schon wieder in der Ruhrlandklinik und musste ich aber nochmal zurück auf die Intensivstation. Ich lag dann, glaube ich, ungefähr 2,5 Wochen auf Intensivstation. Das ist ein Thema, das war nicht ganz furchtbar. Mhm. Ich glaube, ich war auch sehr, sehr, sehr schnell wieder bei, ja, normalem Verstand nicht, aber also ich war da relativ schnell, auch nach der OP und habe halt alles original mitbekommen. Also Intensivstation muss ich nicht mehr haben. Aber auch das ändert sich mit der Zeit und relativiert sich dann wieder. Da habe ich gesagt, nie wieder. Ich werde auch keine zweite Transplantation machen. Ich werde mich nicht nochmal freiwillig, in Anführungsstrichen, auf eine Intensivstation legen. Das war alles ein bisschen zu viel für mich. Und das legt sich jetzt auch ein bisschen wieder. Also diese ja nicht so schönen Erfahrungen. Das legt sich jetzt wieder. Also das denke ich mal, wenn das Thema wieder ansteht oder keine Ahnung was. Also die schlechten Sachen verdrängt das menschliche Gehirn ja so ein bisschen, sagt man ja auch. Ja, und das ist auch gut so. Und darum relativiert sich das wahrscheinlich dann auch wieder.
Ja, und ich glaube, weil es auch einfach halt gerade kein Bestandteil deines Lebens ist. Also du hast ja, weißt du, wenn du heute, du stehst auf und wohnst zu Hause.
Richtig.
Genau. Und das ist halt dann einfach, also es macht ja rein logisch gesehen total Sinn, dass es dann jetzt auch einfach nicht so relevant ist, wie es halt dann vor 2 Jahren der Fall war.
Genau, das ist gut.
Ja, ist schon verrückt, wie unser Kopf da oben funktioniert.
Ja, und wie der ganze Mensch, also der ganze Körper auch, also das habe ich auch wieder, also das ist Wahnsinn, was so ein Körper aushält, also auch vor der OP, weil es wirklich schleichend ja über Jahre schon immer schlechter wurde und wie sich ein Körper anpassen kann. Aber ich glaube, es ist einfach krass, auch dann ist ja egal, welche Operation es ist, was der Körper aushält.
Würdest du sagen, dass du deinen eigenen Körper unterschätzt hast schon mal? Also dass du so gedacht hast, so schaffe ich nicht. Das, allein beim Sport hatte ich das zum Beispiel für mich voll oft, dass dann dieser Moment irgendwann erreicht ist, wo man denkt so, jo, eine Liegestütze, keine Chance. Und dann geht es aber doch. Also ich kann für mich sagen, so, ich hatte schon viele Momente, wo ich mich selber unterschätzt habe und mir selber bewiesen habe, okay, geht doch.
Ja, das glaube ich, ist auch so. Also wenn man an so einen Punkt kommt, das schaffe ich nicht oder es geht nicht oder wie kann das sein, dass ein Körper das so aussieht, es geht immer noch was. Also da bin ich wirklich der Meinung, das ist wirklich, also was dieser Körper aushalten kann oder mitmacht oder wie sie sich anpasst, das ist enorm. Und das habe ich auch in vielen Situationen ja mitbekommen auch.
Ich habe jetzt, dann vielleicht ist jetzt ein krasser Cut so, aber du hast gesagt, dass dir das auch wichtig ist, darüber zu reden. Meine Mom hat mir vor einem halben Jahr hat sie mir den Organspendeausweis auf den Tisch gelegt. Einfach mal so, habe ich auch noch nicht so viel drüber nachgedacht, weil es auch einfach nicht so einen krassen Bestandteil hat. Ich würde es sofort machen, so, also total, weil ich sehe da totalen Sinn dahinter, das zu tun. Und ich weiß auch gar nicht, weil ich mich noch nie wirklich mit der Thematik beschäftigt habe, was dagegen spricht, es nicht zu tun. Also das ist, Leute, ohne das zu verurteilen, wenn jemand sagt, ich möchte das nicht machen, dann ist es absolut legitim. Ich weiß aber noch nicht, warum. Also was steckt dann dahinter, dass man quasi sagt, ich würde es nicht tun. So einfach, kannst du dieses ganze Organspendethema vielleicht so ein bisschen, warum ist es so, warum wird das so diskutiert? Kannst du da irgendwie was zu sagen?
Ja, natürlich habe ich meine eigene Meinung. Das ist ja jetzt gerade aktuell auch wieder ein Thema, was durch die Medien geht. Und es wurde ja jetzt auch vor kurzem im Bundestag ja versucht, eine neue Regelung da durchzusetzen, was, ja, natürlich muss ich das so sehen, leider nicht geklappt hat, weil man dagegen gestimmt hat.
Was für eine, worum ging es
da? Ja, da ging es, also du musst dich ja aktuell, ja, du musst dir einen Organspendeausweis, musst du dir aktiv besorgen, damit du...
Das ist diese Karte, ne? Dieses genau. Orange...
Ja, ja.
Ding, ja.
Du musst aktiv, also dich drum kümmern, dass du so ein Ding hast. Und jetzt wurde ja versucht, eine Widerspruchsregelung einzuführen. Das heißt, dass du automatisch Organspender bist und du musst erst Widerspruch einlegen.
Ach, davon habe ich sogar gehört. Das genau. Stimmt, ja.
Also du musst wirklich aktiv Nein sagen. Ansonsten bist du Organspender. Und das ist wirklich leider... hat keine Mehrheit gefunden im Bundestag. Und das ist auch das, also was du mich jetzt gerade gefragt hast, das frage ich mich auch. Warum ist das so ein Thema und warum, ja, mit dieser neuen Regelung, warum macht man das nicht? Also, und ich kann definitiv wirklich alle verstehen, die es nicht machen wollen. Aber ich finde, und das sehe ich natürlich auch an mir, also es ist so eine tolle Möglichkeit, durch den medizinischen Fortschritt mir meinetwegen und allen anderen Patienten neues Leben zu schenken, wenn es gut läuft mit der OP. Und es läuft ja meistens auch gut. Ich verstehe nicht, wie man diese Chance irgendwie blockieren kann. Nur, und da geht es für mich wirklich eigentlich nur um dieses Thema, einmal Nein sagen, irgendwo beim Arzt oder ich weiß nicht, wie das geregelt geworden wäre, beim Arzt oder beim Amt oder bei Führerschein abholen oder sowas. Irgendwann einfach mal Nein sagen, wo das Problem liegt. Und ich verstehe jeden, der es nicht machen möchte. Aber dann soll er doch Nein sagen. Ja, das ist doch eigentlich einfach. Also, und ich finde, wenn man das nicht macht, dann blockiert man wirklich eine unfassbare Chance, anderen Menschen ein neues Leben zu geben oder Menschen auch zu retten oder keine Ahnung was. Und das finde ich ein bisschen schade. Und ich frage mich auch, woran das liegt. Liegt das an Deutschland? Liegt das an uns, dass wir da zu sehr ich-mäßig drauf sind? Und keine Ahnung, kann man nicht... Also ich verstehe die Gedanken auch, wenn einer sagt, ich möchte das nicht machen, ich möchte nicht, dass ich aufgeschnibbelt werde oder irgendwie sowas. Aber vielleicht einfach die andere Seite sehen, was man für eine Chance anderen Menschen gibt. Ja. Das wäre wichtig. Also man sollte sich nicht mit sich selber beschäftigen und überlegen, bin ich überhaupt tot oder schnippel ich mich auf und ich bin noch am Leben oder sowas. Das ist ja, glaube ich, bei ganz vielen das große Thema. Nee, denkt da mal vielleicht nicht an euch, denkt an die anderen Menschen und denkt daran, was ihr wirklich Gutes tun könnt. Ja. Und es soll, und meinetwegen sagen, und es wird ja nicht so sein, 80% der Deutschen nein, dann sollen 80% der Deutschen nein sagen. Dann sind immer noch 20% übrig. Und ja, da kann man unfassbar Gutes mitwirken. Und dass Deutschland bei so einem Thema in Europa wirklich ja, nicht so fortschrittlich oder so modern ist wie andere Länder, das verstehe ich nicht. Das kann ich auch sogar fast nicht akzeptieren. Also das finde ich ganz, ganz komisch, dass wir uns da so schwer tun. Und es gibt ja eigentlich, also man sagt ja auch, dass viele, viele deutsche Bürger das machen würden. Ja, aber im Bundestag kriegen unsere Vertreter das irgendwie nicht hin.
Boah, was war das gerade für eine Rede, Mann? Alter. Ich habe gerade das erste Mal im Podcast, sind mir Tränen gekommen, Mann. Das ist bisher noch nicht passiert. Ich will auch gerade, weil ich halt auch einfach so einen krassen, ist jetzt nicht genau dasselbe, so, aber es geht in die gleiche Richtung. So ein meiner besten Freunde, so einer der Jungs, mit denen ich aufgewachsen bin, den gäbe es nicht, hätte Tobi, den Menschen, den ich auch kennenlernen durfte, so, das ist sein Knochenmarkspender, so.
Ja.
Weißt du, die beiden, die waren hier, die sind auch, Niki ist da drauf, Tobi war hier an meinem Abschiedsfeier, so, weißt du, die beiden, so, das ist genau dasselbe, so, und was heißt genau dasselbe? Es geht in die gleiche Richtung.
Es geht definitiv in die gleiche Richtung. Und das, ja, und wenn die dann, also die beiden dann zusammenkommen, das ist doch, also ich werde niemals mit meinem Spender zusammenkommen, das ist mir auch definitiv klar, weil ja. Den gibt es einfach nicht mehr, aber ja, es gibt ja da noch Angehörige, ja, und da ist wahrscheinlich irgendwas Schlimmes passiert, damals, Ende 2017, wovon ich profitiert habe, ganz klar, aber da gibt es halt auch die andere Seite, da denke ich auch öfter drüber nach, oder auch wir, da hängen wahrscheinlich auch Angehörige dran, an diesem Leid oder was auch immer da passiert ist. Und so wie es bei deinem Freund ist, da kommen die zwei Menschen zusammen, die sich ja gegenseitig gerettet haben, da kann was Tolles entstehen. Es muss, also da kann eine Freundschaft draus entstehen, muss es nicht. Ja, ist alles kein Muss. Aber wenn dann sowas entsteht, das ist doch top. Ja, und ich denke halt an die Angehörigen und vielleicht tut es denen ja auch gut, in dem Leid irgendwas Positives noch rauszuholen, weil die wissen oder erfahren, da gibt es jemanden, dem geht es jetzt, also der hat ein neues Leben bekommen.
Ja.
Ja, einer ist gestorben, ist ein hartes Thema, der andere kriegt vielleicht ein neues Leben, aber vielleicht hilft das so ein kleines bisschen den Angehörigen, ja, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber ein bisschen was Positives, ein bisschen was Gutes in dem Tod zu sehen,
ja,
was sie getroffen hat.
Ja. Voll, das ist dieses, ich habe auch, also ich hatte das einmal in meinem Leben, dass ich Trauer gespürt habe, so. Und dann ist es doch voll schön, wenn da daraus etwas entsteht. Wie so eine Blume, keine Ahnung, irgendwie, also das, was passiert ist, und dann wächst da draus trotzdem noch was. Und dann ist es, glaube ich, auch viel leichter, das so gehen zu lassen, oder? Könnte ich,
ja, also ich stecke jetzt in anderen Situationen, aber ich könnte es mir auch vorstellen, wenn ich wüsste, dass, ja, okay, irgendjemand, keine Ahnung, ob es meine Freundin ist oder Familie, wenn ich wüsste, dass diese Katastrophe mit dem Tod mit irgendwas Gutem noch zusammenhängt oder sowas, das ist natürlich, was natürlich ein bisschen schade ist, dass ich kann nicht wirklich Kontakt aufnehmen zu der Familie.
Wie ist denn das gesetzlich? Da ist das erlaubt?
Nee, eben nicht. Also man kann irgendwie, das habe ich auch gemacht, ich glaube, nach anderthalb Jahren kann man einen anonymen Brief nicht direkt zur Familie schicken. Das wird dann auch gesteuert. Man muss nach Frankfurt schicken, wo dann irgendwie die Transplantationszentrale ist oder keine Ahnung, wo alle Daten zusammengefasst sind. Den schickt man den Brief und die wissen und die Angehörigen müssen dem zustimmen. Dann irgendwann, und die könnten dann die Familie den Brief weiterschicken, anonym. Aber nur, wenn die Familie zugestimmt hat. Aber man darf leider überhaupt nichts Persönliches. Also ich dürfte nicht da reinschreiben, wo ich wohne oder wie ich heiße oder sonstiges, was mich zu erkennen gibt, weil es alles anonym bleiben muss. Das hat sicherlich Gründe. Um vielleicht auch beide Seiten ein bisschen zu schützen. Ich glaube, ich würde trotzdem sehr gerne irgendwie da auch meinen persönlichen Kontakt suchen. Aber man weiß natürlich auch nicht, wie die Angehörigen und die Familie reagiert. Vielleicht wollen die auch gar nichts wissen. Und also das ist ja eigentlich ganz gut, dieser Schutz, würde ich erstmal sagen. Ich fand es natürlich sehr, sehr schade, wenn diese Familie oder die Angehörigen oder wer auch immer dann auf der anderen Seite, ja, wenn denen es vielleicht auch ein bisschen helfen würde. Also ich würde natürlich sehr, sehr gerne Kontakt aufnehmen irgendwie.
Ja, ja. Kann ich voll verstehen, weil das allein Tobi und Niki zu sehen, weißt du, das ist so...
Ja, das glaube ich. Das, ja, das macht was, glaube ich.
Bin ich voll bei dir. Boah, ich habe wirklich gedacht, dass das Ding anstrengend wird hier, ne? Aber das hat mich, also, ich werde noch viel über das hier nachdenken. Also, ich bin so dankbar, dass wir das bei dir gemacht haben. Oder gerade immer noch tun. So, das ja, ist, ich weiß nicht, wie ist das für dich?
Ja, also insgesamt finde ich, ja, wie gesagt, ich rede jetzt. Also, doch, ein bisschen mehr, ein bisschen häufiger. Genau. Ja, ich mache es auch wirklich gerne. Darüber auch, also darüber zu reden, beziehungsweise, ja, vielleicht auch ein bisschen, also ich bin nicht der, der im Mittelpunkt stehen möchte, wirklich nicht, überhaupt nicht, das ist gar nicht mein Ding. Aber wenn ich irgendwo über dieses Thema sprechen kann, ob es jetzt die Grunderkrankung ist, Mukoviszidose oder halt diese Transplantationsgeschichte und ja, vielleicht auch, weiß ich nicht, ob ich hilfreiche Infos gebe, die in so einer Situation stecken oder sowas, aber vielleicht einfach so ein bisschen das Thema doch ein bisschen in die Öffentlichkeit bringen, finde ich ganz gut. Das hat ja jetzt vielleicht auch diese Abstimmung gezeigt, dass es noch nicht genug in der Öffentlichkeit ist. Also ja, ich würde da gerne so ein bisschen aufklären. Also ich bin auch kein Experte, überhaupt nicht. Aber so ein bisschen informieren vielleicht. Also ein bisschen dieses Thema dann doch, weil es ist definitiv mal gar kein unwichtiges Thema. Ja, das ist eine sehr, sehr vernünftige Debatte, die da im Bundestag geführt wurde. Leider mit dem falschen Ende, also weil diese Widerspruchsregelung halt nicht durchgekommen ist. Vielleicht ändert sich das irgendwann dann nochmal.
Aber wie ist es denn, weil ich wüsste es nämlich auch nicht, hätte meine Mami mir nicht mitgebracht, keine Ahnung, wie ich ihn bekommen würde. Wie kriege ich einen Organspendeausweis, wo gibt's den?
Ach, den, ja, das ist jetzt eine gute Frage, oder den bekommst du wahrscheinlich beim Hausarzt oder bei allen Ärzten. Den kannst du dir downloaden.
Den gibt's sogar digital, also ich kann den auf meinem Handy haben.
Das würde ich jetzt einfach mal sagen, ja, muss natürlich irgendwie unterschrieben sein oder sowas zumindest. Ja, also ich glaube...
Da gibt es doch bestimmt schon irgendein Startup oder so, die das machen, oder? Könnte ich mir doch vorstellen, dass das irgendwie schon mal digitalisiert wurde. Aber sonst beim Arzt.
Ja, hundertprozentig. Und das ist, glaube ich, auch das Problem irgendwie. Ich kenne so viele, die sagen, ja, klar mache ich, aber ich habe keinen Ausweis. Also...
Und du brauchst diesen Ausweis, damit du Organ spendest. Also wenn du das... Muss man den dabei haben, wenn man stirbt, und muss der dann im Portemonnaie da sein?
Genau, dann muss so der ist diese da Regelung. Sein. Ja. Also man kann das natürlich auch, das verstehe ich wohl auch nicht, warum man das nicht irgendwie sogar irgendwo hinterlegt, auf irgendeinem Server oder sowas, worauf jedes Krankenhaus irgendwie zugreifen kann, oder dass man kurz, weiß ich nicht, einsehen kann, ach, der Patient ist Organspender oder sowas. Das wird bestimmt auch irgendwann kommen. Also dass das so ein bisschen.
Und es ist halt wirklich nur ja oder nein.
Genau.
Es ist halt wirklich nur.
Ja, also es eigentlich ist ja oder nein oder halt aktuell dieses Ding besorgen.
Ja.
Und das kann auch keine Hürde sein. Der es wirklich machen möchte, das kann keine Hürde sein. Und es sagen ja viele, ja, ich würde es machen, aber ich habe keinen Spender.
Also das ist, glaube ich, dieses Komfortding auch einfach. Genau, so dieses Komfortding. Ja, mache ich nächste Woche, mache ich nächste Woche. Und dann ist vergessen, weil betrifft mich ja gerade nicht.
Was ja auch gut ist, genau, aber voll, das, es ist jetzt nicht so, genau, das Thema für einen selber, das ist nicht so dringend, ach ja, genau, mache ich das halt mal in 2-3 Wochen oder vielleicht, wenn ich beim Hausarzt bin oder so, ist nicht so dringend für einen selber.
Das es ist genau wie mit der Knochenmarkspende, so, ich habe noch nie vorher in meinem Leben drüber nachgedacht, das zu machen, weil das einfach keine Rolle gespielt hat, und nur durch die Story mit meinen Jungs habe ich das einfach, und das wurde mir hier hingeschickt, ich musste nichts dafür machen.
Ja.
Und es ist so, es ist, ich glaube, weil es einfach, wenn es keine Rolle in deinem Leben spielt, dann ist es, muss man selbst die Initiative ergreifen, genau, und was dafür machen. Und ich glaube, das fehlt dann manchmal
das einfach so
ein bisschen.
Auch das kann ich irgendwo nachvollziehen. Also,
ja, das, ja, voll.
Aber es ist echt so blöd irgendwie, dass man es dann doch nicht macht. Ich sage nicht, dass ich besser bin oder besser wäre oder sowas. Ich wäre hundertprozentig natürlich auch vor der Geschichte. Ich wäre auch hundertprozentig ohne meine Grunderkrankung, hätte ich so ein, ich hätte so einen Ausweis, glaube ich, das würde ich jetzt mal sagen. Ich komme natürlich nicht in Frage, ja, weil von mir kann man leider nicht wirklich viel benutzen oder sowas. Und es ist ja auch die Frage, ob du, also wenn wir mal über Organe sprechen, selbst wenn du einen Ausweis hast, heißt es ja nicht, dass deine Organe auch, ja, verwendbar sind. Also ist nicht automatisch. Also,
da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht.
Ja.
Aber das wird ja auch, also stimmt.
Ja, es ist auch so, dass, und diese Erfahrung habe ich Gott sei Dank nicht gemacht, das geht ja dann alles, es muss sehr, sehr schnell gehen, das mit dem Organ, Organentnahme, und dann dürfen wenige Stunden nur dazwischen sein, bis dann ja, ein neuer Patient da irgendwie von profitieren kann und auch auf dem Operationstisch liegt. Und es kommt auch öfter vor, bei mir Gott sei Dank nicht, dass man schon auf dem Operationstisch liegt. Also man ist fertig, man hat schon alle Schläuche in sich, an sich und keine Ahnung was. Und der Arzt dann vor Ort sich die Lunge anguckt und sagt, das passt nicht. Also vielleicht auch sogar von der Größe, aber es passt von den Werten her nicht und keine Ahnung was. Und die sieht nicht gut aus oder sowas. Ja, und das ist auch jemand passiert, mit dem ich ja, durch diese Geschichte jetzt auch ein bisschen befreundet bin. Und die lag dann auch schon einmal, war fertig alles. Ja, und dann wurde gesagt, nein. Und dann, ja, also das ist, glaube ich, eine heftige Situation. Man stellt sich ja dann doch schon drauf ein. Also wenn der Anruf kommt, das ist auch ein bisschen ein mulmiges Gefühl. Mhm. Und dann wirst du fertig gemacht und liegst da schon, wirklich. Und dann doch nein. Also das, da bin ich wirklich froh, dass mir das erspart geblieben ist. Da hätte ich jetzt nicht so Bock drauf gehabt.
Kann ich voll nachvollziehen. Das muss echt.
Und es ist ja so, das ist, glaube ich, auch nicht allen bewusst. Das wird alles ja europaweit, das ist Eurotransplant.
Europaweit geht das.
Genau. Also sind nicht alle Länder dabei. Ich weiß auch nicht, ich glaube so 10, 12 Länder jetzt. Das wird alles in Holland, Den Haag, glaube ich. Darüber wird das gesteuert. Und es kann auch sein, dass ich eine griechische Lunge in mir habe.
Aber weißt du das gar nicht, wo die herkommen? Also, du hast gar keine Ahnung.
Ja, ich habe eine Vermutung. Ich glaube, dass es aus Deutschland ist.
Okay.
Ja. Ansonsten müsste ich aber auch Griechisch sprechen können, denke ich mal. Ich kann es nicht, also wird es eine deutsche Lunge gewesen sein. Ja, aber das ist so. Ja, krass. Das ist nicht nur Deutschland. Du kannst wirklich, also Griechenland weiß ich definitiv, dass die dabei sind. Und ja, und darum finde ich es auch so krass. Also das ist, in Deutschland gibt es zu wenig Spender. Also es warten viel mehr Leute auf ein Organ.
Gibt es da einfach Zahlen? So einfach,
ja, die gibt es,
so ein Bild. Ja. Hast du da irgendwas parat? Weil ich habe da gar keine, ob das jetzt 1.000 sind oder 50.000.
Ich glaube, das hat irgendwie sowas mit 3.000, 4.000 zu tun. Glaube ich, aber jetzt möchte ich auch nichts Falsches erzählen. Aber auf jeden Fall gibt es in Deutschland weniger Spender als Deutsche, die auf eine Lunge warten. Mhm. Und das finde ich, also da muss man sich auch mal drüber Gedanken machen. Ja, dann. Und nur weil es in Spanien, ich glaube, die sind ganz weit vorne, ja, auch an Operationen, aber auch an Spendern oder sowas. Mhm. Ja, und dann. Also das finde ich krass, dass Deutschland da so weit hinten liegt.
Das hast du eben schon mal kurz angesprochen. So, woran liegt das, dass wir Deutschen so...
Ja, das ist wirklich eine gute Sache und wir sträuben uns gegen eine gute Sache. Ja. Und es bleibt ja trotzdem für alle die Möglichkeit, Nein zu sagen.
Ja.
Das verstehe ich bei diesem Thema.
Niemand wird gezwungen.
Ist das kann man das nicht jedem einfach mal abverlangen, Nein zu sagen?
Aber glaubst du auch, dass es vielleicht schwer ist, eine Entscheidung zu treffen? Weil super viele Leute haben ja auch ein Problem damit, Entscheidungen zu treffen. Sich
das kann wirklich
dann zu sagen, so ja oder nein.
Dann sollen sie erstmal Nein sagen. Ich denke mal, man kann ja 2 Tage später oder 10 Jahre später auch wieder gut, ja sagen. Also ich finde es ja ein bisschen traurig sogar. Mhm. Und ich hoffe nicht, dass es daran liegt, dass es zu viel Aufwand ist, zuzumuten, dass man Nein sagt.
Ja.
Oder dass man sie einmal äußern muss. Also du musst jedes Jahr, müssen wahrscheinlich alle eine Steuererklärung machen. Dann lass uns die Steuererklärung da weg.
Also wir müssen einkaufen gehen, damit wir was zu essen auf dem Tisch haben. Ja, jede Woche aufs Neue. So, und das schaffen wir auch. Das wird mir auch gerade, weil ich habe mich wirklich noch nie so richtig damit auseinandergesetzt. Es ist wirklich eine eine kleine Sache, mit der man viel bewegen kann. Definitiv. Und die auch gar nicht, also wenn man sich heute dafür entscheidet, hat das ja nicht unbedingt morgen dann sofort Relevanz in deinem Leben.
Hoffentlich niemals.
So.
Also.
Es ist so ein Ding, da macht man Häkchen und vergisst, dass man es vielleicht irgendwann mal gesetzt hat. So, also, es, ja, voll.
Ja, voll, weil die Möglichkeit ja auch besteht. Nee, möchte ich nicht. Also, es ist ja nicht, man wird nur gezwungen, mal irgendwann, irgendwo, was noch festzulegen ist, ja oder nein zu sagen. Und man wird ja nicht gezwungen, ja zu sagen. Man kann doch einfach nein sagen.
Ja. Und ist okay?
Ja.
Jan, Mann, oh Gott, was war das gerade hier? Aber ich glaube, wir setzen auch jetzt mal hier so einen kleinen... Du hast jetzt noch einmal die Möglichkeit. Du hast super viel gerade schon geredet und da ist so viel drin, was mir auch jetzt wirklich so Futter für die nächsten Tage gegeben hat, wo ich viel drüber nachdenken muss. Du hast jetzt noch einmal die Möglichkeit. Gibt es irgendwas, was du noch rauslassen willst?
Nein, übrigens, also ich möchte mich bei dir bedanken. Echt cool, was du hier machst, auch mit den anderen Folgen, auch welche Themen du mal ansprichst oder worüber du sprichst mit deinen Gästen. Das finde ich cool. Das geht ja alles so ein bisschen in diese Richtung, ne, dass nicht alltägliche Probleme oder Sachen angesprochen werden. Ich wünsche dir echt viel Erfolg weiterhin dabei, jetzt auch bei deinem Umzug dann nach Berlin. Vielleicht bleiben wir ja auch in Kontakt.
Ey, wir also Freunde. Das Ding mit der Kaffeemaschine
ich
steht,
ich trinke doch keinen Kaffee.
Also, aber das ist der Grund, warum du nach Berlin kommst und ob du dann Tee trinkst oder nicht, spielt dann keine Rolle, aber...
Genau, vielleicht kommen wir mal vorbei, wirklich.
Ich würde mich mega freuen. Das ist die Ghetto-Faust, Mann.
Yes.
Ey, wirklich. Vielen, vielen Dank.
Jo, gerne, gerne.
Ich glaube, das Beste, was man nach so einer Podcast-Folge jetzt hier machen kann, ist einfach mal durchzuatmen. Sich aufs Bett zu legen und einfach mal 5 Minuten Ruhe. Und einfach mal gucken, was so in dir passiert. Also dieses Ding jetzt einfach mal wirken zu lassen und nicht jetzt sofort den Fernseher einzuschalten, auf Instagram zu gehen oder Musik zu hören, sondern einfach mal, ja, auszuhalten. Das ist so das eine Ding, was ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte. Und dann habe ich noch den zweiten Punkt in Bezug auf die Organspendeausweise. Falls du gerade in Berlin lebst und das hier hörst, kannst du dir super gerne einen Organspendeausweis bei mir abholen. Ich habe einige zu Hause, ich habe schon einige verteilt. Falls du irgendwo anders gerade bist, kannst du gerne mal in die Shownotes gehen. Ich habe da die Links reingepackt, wo du super easy auf die Webseiten kommst, wo du dir einen Organspendeausweis kostenlos zuschicken lassen kannst. Also du musst nichts machen, außer deine Adresse eingeben und das Ding wird in deinen Briefkasten gebracht. Kostenlos. Und das soll aber nicht heißen, dass ich dich jetzt irgendwie hier dazu überreden möchte, das zu machen. Ich möchte dir, und ich weiß, dass Jan das 100% genauso sieht, wir möchten dir hiermit einfach nur die Möglichkeit geben, einfach mal darüber nachzudenken. Nimm dir einfach mal 5 Minuten und triff eine Entscheidung für dich. Und egal, wo du dabei rauskommst, so, es ist okay. Aber nimm dir einfach mal kurz die Zeit und denk darüber nach. Und falls du dann das Bedürfnis hast, dir so einen Ausweis zu bestellen oder ausstellen zu lassen, dann wäre das schön. Und mehr möchte ich an der Stelle nicht mehr loswerden. So, das, ja, Respekt, dass du hier dran geblieben bist. Das ist ein dickes Ding gewesen. Und ich würde sagen, das reicht für heute. Wirklich. Danke fürs Dranbleiben, danke fürs Zuhören. Und wir hören uns hier nächste Woche Mittwoch zu einer neuen Folge Fabio Talks wieder. Vergiss das Lächeln nicht. Auch wenn es da viele Dinge gibt, wo man traurig, sauer oder zornig sein kann, so morgen scheint die Sonne wieder und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Pass auf dich auf, bleib ehrlich, fühl dich gedrückt. Peace out, dein Fabio.